alle rufen nur Amen, aber sie prüfen gar nicht, was der vorne überhaupt sagt. Es gibt kein kritisches Denken mehr dort und also da haben sie sich die falsche ausgesucht bei mir.
Willkommen bei Insekten, einer Audioserie über neureligiöse Bewegungen und konfliktträchtige Gruppen, wie man auf dem Amt sagt. Ich bin Bernie Meyer und zusammen mit meinem Team will ich wissen, welche sogenannten Sekten und Bewegungen sind genau in diesem Moment in Deutschland aktiv und wie gefährlich sind sie? Welche haben in der Vergangenheit für Probleme und Traumata gesorgt? Was passiert in Königreichssälen? Wie mischt die neue Rechte in harmlos wirkenden Ökobewegungen mit und sind eigentlich alle Gurus Bad Guys? Wir reden mit Zeitzeugen, Expertinnen und Experten und vor allem Aussteigerinnen und Aussteigern. Denn das ist ihre Geschichte. Das ist Insekten.
이제는 모든 종교 책임자들이 이제는 평화를 위해서 종교가 하나 되는 때부터의 다사인하였습니다.
Wer da so energisch predigt, ist niemand Geringeres als Man He Li, der geistige Anführer von Xin Zhongji, eine der größten Neureligionen der Welt mit geschätzten 85.000 Mitgliedern und Schwerpunkt im Ursprungsland Korea, den USA, China, Frankreich und Deutschland. Das Interessante, am Anfang unserer Recherche hatte hierzulande kaum ein Mensch je von Xin Zhongji und Man He Li gehört. Doch Coronavirus sei Dank sind der Mann und seine Bewegung, die so gerne obskur bleibt, in den Vordergrund gerückt. Was ist passiert?
Südkorea ist ja nach China das Land mit den häufigsten Coronavirus-Infizierten. Und der Hintergrund ist eben, dass eine 61-jährige Xin Zhongji-Anhängerin als sogenannte Superspreader diesen Virus verbreitet hat, indem sie in unterschiedlichen Gottesdiensten gewesen ist, aber eben dann auch Xin Zhongji-Anhänger in anderen Kirchen und anderen Gemeinden, wie wir das ja vorhin besprochen haben, in diesen sogenannten Untergrundmissionierungen diesen Virus eben weiter verbreitet haben.
Soweit der evangelische Pfarrer und Weltanschauungsexperte Oliver Koch. Doch auch schon kurz vor dem Corona-Malheur waren wir bei einer Pressekonferenz in Berlin, in der die Sektenstelle des Senats ausdrücklich auf die Gefahren der Bewegung und ihr jüngstes Wachstum in Deutschland hingewiesen hat und Xin Zhongji als einzige Bewegung namentlich vor den Journalisten erwähnte. Warum das so ist, sagt uns jetzt Jenny Neumann von der Beratungsstelle zu sogenannten Sekten und konflikthaften Angeboten, kurz Sekteninfo Berlin.
Weil in den Jahren 18 und 19 die Beratungsanfragen so hoch waren zu dieser Gruppe und die Gruppe absolut nicht transparent arbeitet, sahen wir uns da in der Pflicht, einfach auch aktiv nach außen zu gehen und die Gruppe auch zu benennen. Ne? Das machen wir nicht immer, aber wir machen das, wenn viele Fälle auftreten, die hochgradig schwierig oder dramatisch sind. Bei Xin Zhongji kommt ja zum Beispiel dazu, dass die Missionare auf sogenannten Früchte-Informationsbögen ganz, ganz private Informationen sammeln, die man in vermeintlichen Freundschaften preisgibt. Das geht vom Kontostand über die Familie, über die alte Gemeinde, über Kinderwunsch, wann ist Urlaub, welche Blutgruppe hat man. Diese Daten werden alle heimlich erhoben. Hier sehen wir natürlich schon auch die Verletzung der Datenschutzgrundverordnung, die wir ja hier in Deutschland haben. Und das ist nicht transparent. Also diese Gruppe ist in Gänze nicht transparent. Und deswegen gehen wir raus und nennen auch ihren Namen und machen darauf aufmerksam.
Für Xin Zhongji ist also zumindest in Deutschland vorerst Schluss mit dem Versteckspiel. Versteckt hat sich auch die Studentin Sophie Reinisch nicht. Im Gegenteil.
Also zur Zeit, wo ich schon so Ausstiegsgedanken hatte, gab es schon einen Beitrag im HR, wo der Herr Koch zu sehen war. Und ich habe mir gedacht, ich brauche dann definitiv seine Hilfe, um da auszusteigen, weil es ist schon echt sehr vereinnahmend, bei der Gruppierung zu sein. Ja, also ich hatte schon ein bisschen Bedenken, also ob die sich dann melden könnten bei mir. Aber ich dachte mir, das ist auch ein bisschen ein Schutz für mich, weil dann jeder Bescheid weiß. Also ich habe allen meinen Freunden Bescheid gesagt und sonst meinem ganzen Umfeld, meine Familie. Und ich möchte auch, dass andere sich trauen, darüber zu sprechen. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, das öffentlich zu sagen.
Sophie hat sich auf einen Fernsehbeitrag des Hessischen Rundfunks hin beim Seelsorger Oliver Koch vom Zentrum Ökumene in Frankfurt gemeldet. Und genau da sind wir auch hingefahren und haben beide getroffen. Sophie ist 26, wirkt zurückhaltend und selbstbewusst zugleich, und dass sie uns nicht nur zum Selbstzweck von ihren Erfahrungen mit Xinjiang-Ji erzählt, merkt man auch daran, dass sie sich im Anschluss mit Herrn Koch über einen Fall berät, in dem der Partner eines Xinjiang-Ji-Mitglieds wissen will, wie er seiner Freundin helfen kann. Doch zurück zu Sophie.
Also bevor ich die Gruppe kennengelernt habe, war ich noch am Ende meines Bachelors in Ethnologie. Und hatte dann eine Zeit zu überbrücken, bis mein Master angefangen hat. Und dachte mir, ja, dann passt ja so ein Kurs genau da rein. Es wurde gesagt, der wäre nur 6 Monate lang und danach wäre es zu Ende. Aber das ist ja nicht der Fall.
Bevor wir uns genauer anschauen, wie Sophie in den Dunstkreis von Xinjiang-Ji geraten ist, wollte ich von Herrn Koch wissen, was eigentlich so salient an der Gruppe ist. Immer wieder fällt das Wort Täuschung oder Verschleierung. Ist Xinjiang-Ji also eine Art Undercover-Sekte?
Also das ist ein schöner Name dafür. Es ist in der Tat so, dass die hauptsächlichen Konflikte durch die Tarnung und Täuschung von Xinjiang-Ji an uns herangetragen werden, weil diese Gruppe ja unter ganz unterschiedlichen Namen auftaucht und in der Regel nie, zumindest in Deutschland, wenn man nicht ganz intensiv recherchiert und in die Tiefe geht unter dem Namen der ursprünglichen Gruppe, also Xinjiang-Ji, sondern sie finden dann eben ganz unterschiedliche Namen von International Bible Center oder Bible Center, Frankfurter Friedensgemeinde, wenn es jetzt um den Rhein-Main, um das Rhein-Main-Gebiet geht, also solche Kontexte. Insofern finde ich den Namen Undercover-Sekte, wobei ich ein bisschen Probleme mit dem Namen, mit dem Begriff Sekte habe, finde ich schon ganz passend, ja.
Jetzt muss ich natürlich auch fragen, was Xinjiang-Ji denn überhaupt in Frankfurt und Berlin, also in Deutschland, will.
Also Xinjiang-Ji hat natürlich vor allen Dingen das Ziel, so viele Mitglieder wie möglich zu missionieren. Das Ziel ist vor allen Dingen, 144.000 versiegelte Mitglieder zusammen zu bekommen, um sozusagen das Ende der Welt, von dem Manheli, also der Gründer von Xinjiang-Ji, sagt, dass er es als Pastor der Endzeit vorbereitet, zusammenzubekommen und damit das Ende der Welt sozusagen mit seinen 12 Stämmen, die er sammelt, und den 12 Armeen mit 12.000 Mitgliedern, die er sammelt, vorzubereiten und damit sozusagen so viele Mitglieder wie möglich zu missionieren.
Gut, aber wie gelangt man vom Bibelkurs zum auserwählten Kreis der Endzeit-Survivor? Für Sophie Reinisch fing die Reise so an.
Also ich bin im Einkaufszentrum angesprochen worden, unter dem Vorwand, man wolle mir einen Vortrag halten und ein Feedback darauf haben. Also es ging jetzt noch nicht darum, einen jetzt zu einer Bibelschule zu bringen, also wurde nicht gesagt, sondern erstmal einen Vortrag anhören und Rückmeldung geben, wie die das rübergebracht hat, ob sie es verständlich gemacht hat.
Und von wem wurdest du angesprochen?
Ja, von einer jungen Frau, die wirklich den Eindruck gemacht hat, als käme sie tatsächlich von einer gewöhnlichen Bibelschule, weil das gibt es ja auch. Knapp unter 30 würde ich schätzen. Also viel über ihre Identität hat sie mir gar nicht preisgegeben eigentlich.
Und was denkst du? Warum hat man gerade dich angesprochen? Bist du irgendwie ins Beuteschema gefallen?
Kann man schon so sagen, ja. Also ich war schon so ein bisschen, muss ich sagen, auch auf Sinnsuche. Also ich war gerade mit dem einen Studium fertig und musste dann gucken, wie soll es weitergehen, mit welchem Master und wie soll ich mich weiter spezialisieren. Da war ich schon, sagen wir mal, ein bisschen verwundbar. Also man hat mich da schon gut reinbringen können. Ich muss ja nicht immer nur mit Scheuklappen durch die Gegend laufen, sondern darf nicht bei allem sofort misstrauisch sein. Aber im Nachhinein wäre ich das mal besser gewesen.
Und dann hat sich Sophie mit dieser jungen Frau getroffen. Aber wie man sich ja vorstellen kann, blieb es nicht bei diesem einen Treffen.
Genau, also ich habe dann mich wie besprochen mit ihr getroffen und sie hat mir diesen Vortrag gehalten. Und am Ende ging es gar nicht mehr wirklich um ein Feedback zu ihrem Referat, zu ihrem Vortrag, sondern darum, was man jetzt inhaltlich dazu denkt. Und aber diese Vortreffen haben jetzt auch nicht so häufig stattgefunden, bis ich dann zu jemandem anderen weitergeleitet wurde, der Lehrer dieses Kurses war. Mit dem habe ich mich dann weiter getroffen, der dann die Lektion erteilt hat. Also ich habe mich am Anfang eher mitreißen lassen, einfach weil die sich sehr darum bemüht haben, dass man da in diesen Kurs geht. Mein eigener Wunsch, ja, war es auch irgendwo, da weiter hinzugehen, das rauszufinden, was die einem zu erzählen haben. Aber am Ende habe ich mich dann immer mehr vereinnahmt gefühlt und wollte dann auch eher meine Freiheiten haben, aber das hat dann halt auf wenig Verständnis gestoßen. Sowas wie Urlaub konnte ich nicht machen, ja, oder mich mit anderen Leuten einfach mal treffen, außer denen. Das war jetzt nicht so gewünscht.
Sophie hat uns ja im Vorfeld erzählt, dass sie religiös bzw. christlich geprägt ist. Wenn man jetzt aber denkt, boah, Bibelkurs, damit würde die mich nie kriegen, dann Moment, denn Shinchonji hat noch mehr auf Lager.
Also nach außen hin agiert ja Shinchonji mit unterschiedlichen Themen. Sie missionieren auf der einen Seite auf der Straße oder Menschen persönlich mit dem Ziel, sie dem Glauben näher zu bringen, so wie Shinchonji das selbst versteht. Auf der anderen Seite gibt es aber noch andere Kontexte, mit denen Shinchonji in die Öffentlichkeit geht. Das ist vor allen Dingen Jugend. Vor allen Dingen das Frauenthema und vor allen Dingen das Friedensthema.
Ja, also wenn es dann heißt, dass ein Kurs beginnt, geht man da halt am ersten Tag hin und bekommt einen Anmeldebogen, bei dem man sich erstmal noch gar nichts denkt, ne, warum man da seine Daten eingeben muss, warum man sagen muss, wo man wohnt, seine E-Mail-Adresse, Handynummer, das wollen die alles haben. Das wird aber überhaupt nicht vertraulich behandelt dort, also das wird untereinander weitergegeben. Dann möchten sie ja auch noch möglichst bald nach Beginn des Kurses diese Kursgebühr haben, die um die 200 Euro liegt derzeit. Das ändern die auch ständig.
Klingt jetzt für Außenstehende erstmal nicht so zwingend. Ich gehe aber davon aus, dass die Leute dort einen guten Eindruck bei Sophie hinterlassen haben.
Ja, genau. Also die Menschen waren super sympathisch, auch mein Alter. Mir ist auch aufgefallen, viele sind Zugezogene, also keine, die jetzt wirklich hier geboren sind in Frankfurt, sondern entweder wegen der Arbeit oder wegen Studium hergezogen sind. Ja, das sind vorwiegend Studenten, also zumindest die, die im Kurs mit mir saßen. Also dass dahinter eine Gemeinde steht mit allen Altersklassen, wusste man zu dem Zeitpunkt noch nicht überhaupt, dass es eine Gemeinde ist. Ja, es wurde am Anfang erzählt, ja, das wäre noch nicht so groß und deswegen gäbe es noch keine Internetseite und keinen Namen für diese Gemeinde. In dem Bibelkurs werden Gleichnisse aus der Bibel genommen, weil Jesus ja auch Gleichnisse eben gegeben hat. Und die werden halt versucht zu entschlüsseln. Und es geht dabei nicht nur um die Gleichnisse, die Jesus gegeben hat, sondern eben auch um ganz viele andere, die angeblich versteckt in der Bibel sind, die halt nur einer entschlüsseln kann. Und das ist eben dieser Manhe Li, Gründer von Shinchonji.
Manhe Li, da ist er wieder. Aber wer ist das denn nun eigentlich genau, dieser koreanische Superprediger? Herr Koch, bitte.
Manhe Li ist der Gründer von Shinchonji, der unterschiedliche religiöse Etappen schon hinter sich hatte, bevor er seine eigene religiöse Gruppierung gegründet hat. Er selbst ist mittlerweile 88 Jahre alt, bezeichnet sich selbst theologisch, deswegen auch sein exklusives und seine endzeitliche Ausrichtung als den verheißenden Pastor der Endzeit aus der Offenbarung des Johannes, also dem letzten Buch der Bibel. Und ist eben selbst nach wie vor an der Spitze stehend dieser Organisation Shinchonji.
Und haben Sie den Mann mal getroffen? Warum ist er denn so ein Spiritualitätsmagnet?
Also das ist eine interessante Frage. Ich habe Manhe Li selbst mal persönlich gesehen in Korea, selbst auf einer großen Veranstaltung. Habe nicht persönlich mit ihm reden können, bin aber relativ nah bei ihm gewesen. Also er ist ein kleiner Mann, der sich gerne sozusagen in weiße Anzüge hüllt, als Zeichen, dass er der verheißende Pastor der Endzeit ist, trägt er gerne weiße Anzüge und hat immer einen kleinen Eisenstab in der Hand. Das ist eben auch so ein Anklang an einen biblischen Satz, in dem es heißt, der Pastor der Endzeit wird die Welt mit einem Eisenstab regieren. Deswegen sieht man ihn immer mit diesem kleinen Eisenstab in der Hand. Ich habe immer wieder mit Menschen geredet, vor allen Dingen damals auch in Korea, die sehr in der Nähe von Manheli gewesen sind. Also es gab zum Beispiel einen, der ein hochrangiger Aussteiger gewesen ist und in dem sogenannten Siebener Gremium von Shinjeonji gewesen ist. Das sind diejenigen, die Manheli als Gründer theologisch und strategisch beraten. Der hat selbst gesagt, weil er ihn ja sehr gut kannte, Manheli selbst ist nicht sozusagen Guru-ähnlich. Also der hat jetzt nicht so all die Hintergründe, die man vielleicht irgendwie von so einer Person erwartet. Also er ist nicht besonders charismatisch. Er sieht jetzt auch nicht besonders gut aus. Er ist nicht einer irgendwie, der sozusagen von seiner Art her die Massen anziehen kann. Das Interessante und das Faszinierende ist anscheinend die Strategie, mit der Shinjeonji so langsam diese Lehre aufgebaut hat. Also tatsächlich diesen Kontext von Manipulation von Menschen sehr schnell durch persönliche und freundschaftliche Kontexte in ja eine Art Verblendung und Abhängigkeit zu führen. Das ist tatsächlich das irgendwie, was das Erfolgsrezept anscheinend von Shinjeonji ist, aber nicht diese Person von Manheli, die von Insidern immer wieder als nicht besonders charismatisch beschrieben wird.
Der Name Shinjeonji kommt aus dem Koreanischen und heißt übersetzt sowas wie neuer Himmel und neue Erde, also quasi eine bessere Version als das, was wir bisher so hatten. Ist das für einen evangelischen Pfarrer wie Herrn Koch nicht auch Blasphemie, wenn Manheli sich als Wiedergeburt Jesu und einzig gültiger Prophet darstellt?
Naja, was heißt Blasphemie? Also es ist sozusagen eine völlig andere theologische Deutung als die, die wir aus einer evangelisch-theologischen Perspektive und ich sag mal so auch für alle ökumenisch gesinnten Kirchen, wie wir sozusagen solche inhaltlich-theologischen Kontexte deuten. Also wir sind nicht exklusivistisch, wir sind nicht endzeitbezogen, wir sind sozusagen nicht auf dem Weg, dass eine Person das Heil verkörpert, dem alle anderen blind nachzufolgen haben und keine kritischen Fragen zu stellen haben. Also all das sind natürlich theologische Deutungen irgendwie, die uns grundlegend davon unterscheiden.
Okay, geklärt. Zurück zu Sophie. Wann fiel denn bei ihr das erste Mal der Begriff, der Name Manheli?
Erfahren habe ich das halt beim Übergang von der Mittelstufe zur Oberstufe, weil das sind so drei Phasen von diesem Kurs, die man durchmachen muss. Und dazwischen werden auch Tests geschrieben, eben damit man weiterkommt und weiter lernen darf. Nee, also ich brauchte jetzt nicht sowas wie ein Zertifikat oder eine Urkunde. Ich wollte das einfach für mich persönlich machen, weil es mir am Anfang gut getan hat. Eben auch diese netten Menschen, die einem öfter schreiben, mit einem was unternehmen. Das war einfach ziemlich attraktiv für mich. Ich hatte da jetzt nicht Ziel, irgendwie eine akademische Urkunde oder sowas zu bekommen. Ich dachte, es wäre nach 6 Monaten vorbei. Und ja, das ist es nicht.
Aber ausschlaggebend war vermutlich immer noch das gute Verhältnis zu deinen Kurskolleginnen und Kollegen.
Genau, ja. Also man hat sich schon gut mit denen verstanden. Deswegen habe ich da auch gerne Kontakte geknüpft und bin mit denen essen gegangen oder ins Fitnessstudio.
Also du hast mit denen studiert und deine Freizeit verbracht. Das klingt zeitaufwendig.
Ja, das schon, weil ich habe gemerkt, wie zeitlich intensiv das ist. Und irgendwann wollte man ja auch mal ein bisschen sich um andere Dinge kümmern, eben um seine akademische Laufbahn oder um Urlaub oder um seine anderen Dinge, die man so hat, Familie, andere Freunde. Und das, dafür war kaum noch Zeit, neben dem ganzen Lernen und Stunden im Kurs. Das war schon, am Ende hatte ich wirklich wenig Schlaf nur noch. Also versprochen wurde einem, dass es nur 2 Stunden gehen würde. Aber am Ende waren es schon oft 4 oder 5.
In der Woche?
Also pro Abend. 4-mal die Woche.
Und waren das auch alles so uneingeweihte Leute, die da mit dir im Kurs saßen, so wie du?
Ja, also ich habe im Nachhinein rausgefunden, dass 3/4 meiner Klasse schon bereits aufgenommene Shinshonji-Mitglieder sind, die mir alle was anderes vorgespielt haben. Also zum Beispiel, dass sie jetzt gerade erst zur Erkenntnis gekommen wären und wow und so weiter. Solche Ausrufe kamen dann öfter, wo ich einfach dachte, ja, die sind neu und haben das jetzt rausgefunden, super. Aber das ist alles schon der 2. oder 3. Durchlauf, den die machen bei diesem Kurs.
Aber irgendwann hast du doch gewusst, dass es sich bei der Glaubensgemeinde um Shinshonji handelt, oder?
Also davor war natürlich irgendwann schon die Rede, also wenn man in die Oberstufe kommt, dann kriegt man das mit, dass das sich um Shinshonji handelt. Aber es wird halt gesagt, ja, in den Medien werden so viele Lügen über uns und man sieht es ja am Anfang noch gar nicht, dieses Ausspähen oder dass die einen wirklich unter Druck setzen und kontrollieren eigentlich. Und man hat es später erst wirklich realisiert, was da alles abgelaufen ist. Also als ich das gehört habe, dann musste ich dann natürlich danach suchen, weil mir das einfach so suspekt war, ja, jetzt soll Jesus wiedergekommen sein und wir sind jetzt so die Ersten, die davon wissen. Und ich habe dann halt auch im Internet gelesen, ja, es sind weitaus mehr als 144.000 Mitglieder, warum wird dann weitergemacht? Also solche Fragen hatte ich dann auf der Seele und habe die auch den Personen dort gestellt, aber es hieß nur, nein, das wirst du erst später verstehen, mach doch erst den Kurs zu Ende. Aber ich wollte eigentlich erstmal wissen, ob sich der Aufwand lohnt, weil wenn ich höre, ja, es sind schon mehr Mitglieder als gefordert, warum sollte ich mich dann selbst noch unter Druck setzen, da zuzugehören?
Hier klingt ja schon ein bisschen durch, dass Sophie sich auch interessiert hat oder neugierig war auf die Endzeit-Clique aus den 144.000, die sie uns hier nochmal ein bisschen näher bringt.
Ja, also Shinshonji-Mitglieder glauben daran, dass sie die 144.000 Priesterkönige sind, die in der Offenbarung genannt werden, die über die ganze Erde herrschen oder regieren werden. Ja, man wird halt zu der Überzeugung gebracht, dass es nur eine Wahrheit gibt und dass es nur eine Person gibt, die diese Wahrheit den anderen erzählen kann. Und es wurde halt wie ein Rätsel dargestellt, das man jetzt lösen müsste. Wer ist dieserjenige, der die ganze Wahrheit hat? Also das wurde halt in der Grundstufe und in der Mittelstufe so immer in steigender Dosis vermittelt. Ja, da gibt es einen, der weiß das alles. Und als mir das auch eröffnet wurde mit Shinshonji, war es eben auch so, ja, da wurde mir gesagt, ja, Sophie, wo glaubst du denn, wo wir die ganzen Lektionen herhaben, wo wir diese ganze Lehre herhaben? Kann es sein, dass dieser treue und kluge Knecht schon da ist, von dem in der Bibel gesprochen wird? Und dann wurden mir halt noch ein paar Verse gezeigt, die darauf hindeuten, dass der aus Korea käme. Und dann habe ich mir gedacht, ja, kann sein. Vielleicht ist es ja wirklich so und ich will mal rausfinden, was die mir noch so zu erzählen haben. Und deswegen bin ich da eben noch weiter in die Oberstufe gegangen.
Also Shinshonji ist schon eine ganz klar endzeitlich ausgerichtete Gruppierung, wobei es meines Wissens keine eindeutigen Daten gibt oder Berechnungen gibt, wie man das ja so von manchen anderen endzeitlich ausgerichteten Gruppierungen kennt, die so genannt werden. Manheli sagt, dass sozusagen das Ende der Welt noch zu seinen Lebzeiten kommen soll, wobei er sich selber ja dann auch wieder als körperlich unsterblich bezeichnet. Also das ist sozusagen schon mal so ein Widerspruch in sich. Aber natürlich sind sie stark endzeitlich ausgerichtet und ziehen daraus auch ihr Exklusivitätsbewusstsein. Also ich habe Menschen in der Beratung gehabt oder Angehörige begleitet, die gesagt haben, für unsere Angehörigen und für diejenigen, die jetzt noch drin sind, spielt die jetzige Zeit überhaupt keine Rolle mehr, weil wichtig ist, dass das Ende der Welt bald kommt und dass man sich darauf vorbereitet. Das bedeutet natürlich auch in letzter Konsequenz, dass die Gefahr eines Realitätsverlustes droht. Also sprich, dass Menschen sozusagen nur noch in ihrem Kontext leben, nur noch in dieser Endzeiterwartung leben. Und da gibt es eben leider bei Shinjonji immer wieder auch dramatische Fälle, dass eben nicht mehr genug auf die eigene Gesundheit geachtet wird, nicht mehr genug auf ausreichend Schlaf geachtet wird, darauf irgendwie, dass man sich auch einfach mal um sich selber kümmert, sondern man ist eben immer dabei, irgendwie zu missionieren, darauf zu gucken, dass man für Shinjonji all das investiert, was man hat.
Kleine Anekdote am Rande. Sobald wir das Thema Endzeit angeschnitten hatten in dem Gespräch, ging draußen über Frankfurt ein immenser Hagelschauer runter. Und sobald wir das Thema Endzeit wieder beendet hatten, kam die Sonne raus. Nach unserer Mini-Endzeit wollten wir dann von Herrn Koch wissen, ist das, was Sophie passiert ist, ein typischer Missionierungsverlauf?
Also in der Regel findet die Missionierung ja immer gleich statt. Das heißt, man wird angesprochen, da gibt es ganz unterschiedliche Orte, entweder auf der Straße oder in einem Kaufhaus oder nach dem Shoppen oder irgendwo in einer Religionsecke, wenn man irgendwie in eine Bücherei geht oder solche Kontexte, vielleicht auch in einem Café. In der Regel wird man angesprochen von einer jungen Frau, einem jungen Mann, der oder die sagt, ich bin gerade dabei, ein Referat zu machen, oder wir haben eine Theatergruppe, würdest du dir mal einen Film kurz angucken, und wird dann gefragt, ob man vielleicht auch Interesse hat an einem biblischen Thema. Also manchmal wird gesagt, ich komme von einer freien theologischen Universität, oder ich bin gerade dabei, ein Referat zu machen mit einem biblischen Inhalt. Hast du vielleicht Interesse daran? In der Regel sind diese Menschen total sympathisch und es kommt relativ schnell zu einem freundschaftlichen und relativ engen Verhältnis. Und wenn man fragt, ja, was seid ihr denn für eine Gruppe, dann heißt es in der Regel immer, na, wir sind einfach junge Leute irgendwie, die sich für die Bibel interessieren und deren Herz für Jesus brennt. Und dann tritt eben relativ schnell das ein, worüber wir eben schon geredet haben, nämlich sowohl eine zeitliche als auch eine inhaltliche Inanspruchnahme der jeweiligen Anhänger. Also in der Regel geht man viermal in der Woche zu solchen Kursen, abends findet das in der Regel statt, und relativ schnell lernt man dann auch Menschen kennen, die am Anfang alle sehr nett und sehr freundlich sind. Es gibt einen sehr intensiven, freundschaftlichen Austausch. Das heißt aber auch eine sehr hohe persönliche Verbindlichkeit auch. Das heißt, man kann in der Regel, wenn man sich mit jemandem befreundet hat und jemandem ja auch vertraut und Vertrauen schenkt, ja sehr schlecht nur sagen, na Mensch, das finde ich jetzt aber alles ein bisschen komisch, sondern man ist in der Regel ja auch da bestrebt, irgendwie diese Freundschaft aufrechtzuerhalten. Also ich will damit sagen, am Anfang ist es relativ unauffällig und die Sonderlehren kommen eigentlich erst zu einem späteren Zeitpunkt, und das ist ja dann auch ein ziemlicher Knackpunkt in dem Weiterkommen dieser Kurse, weil das sozusagen, sobald man erfährt, dass man Heli, der verheißene Pastor der Endzeit, sein soll, aus der Perspektive von Shinjonji, gibt es schon den einen oder anderen, der sagt, bis jetzt fand ich das einen ganz interessanten Bibelkurs, aber das wird mir jetzt ein bisschen zu crazy. Also da mache ich mich lieber nochmal schlau und informiere mich nochmal darüber, was steht da eigentlich im Hintergrund.
Und auch Sophie nähert sich diesem Knackpunkt. Denn nicht nur ihre Zweifel an der Lehre werden größer, sondern das Verhalten der Gruppe auch rigoroser und dualistischer.
Menschen, die gegen Shinjonji arbeiten, sind dämonisch, ganz klar. Ja, also eine Situation fällt mir dazu ein. Ich hatte die Möglichkeit, zu einem Festival zu fahren und habe halt gesagt, ja, ich würde gerne Freitag zum Festival fahren, da wäre ich nicht da. Aber da würde mir auch sofort ein schlechtes Gewissen gemacht. Ja, was ist denn wichtiger, Gott oder die Welt? Also über diese Schiene läuft das dann, dass einem ein schlechtes Gewissen gemacht wird, dass Gott einem nicht wichtig wäre, wenn man eine Lektion ausfallen lässt, oder ja.
Es
sind mehrere Personen mit einem im Kontakt und wahrscheinlich haben die sich auch abgesprochen, wer wann mit mir was macht oder wer wann mit mir lernt. Also man wird quasi wie ein Baby umsorgt eigentlich dort.
Aber gerade diese Fürsorge, das klingt doch auch positiv oder kann so aufgefasst werden. Also es gab doch sicher auch Momente, wo es dir gut ging, oder?
Ja, also ich schätze, bei vielen ist das so, dass die einfach diese Gemeinschaft total schätzen, dieses Liebevolle, was dort eben propagiert wird, eben diese totale Freundlichkeit einfach. Also ich fand besonders schön den Lobpreis, also weil es einfach mit voller Seele war und viele Instrumente gespielt wurden. Also das hat mich immer schon sehr mitgenommen. Ist eine Stärke, kann man fast schon sagen. Also einfach diese Lebendigkeit eben, Freundlichkeit, die ganzen jungen Menschen, engagierte Menschen. Das hat mir vorher gefehlt und deswegen bin ich da auch so gerne erstmal hingegangen.
Konntest du dann deine positiven Empfindungen mit jemandem teilen oder hast du überhaupt jemand von der Gruppe erzählt?
Ja, also ich habe zwei Freundinnen mal mit meinen Missionarinnen bekannt gemacht und die auch mal zu so einem Gottesdienst mitgenommen, in der Hoffnung, dass sie diesen Kurs beginnen würden. Aber zu dem Zeitpunkt wusste ich ja noch selber gar nicht, worauf es hinausläuft. Und ich bin jetzt heilfroh, dass das nicht geklappt hat, dass ich die da missionieren konnte.
Bei all dem partiellen Wohlbefinden hatten sich ja wohl doch Zweifel gemehrt, ob du hier überhaupt richtig bist. Hast du den Kurs zu Ende gemacht?
Bis eine Woche vor Ende war ich dort. Also ich habe quasi echt noch die Kurve gekriegt. Das war, in der Oberstufe werden 3 Tests geschrieben, statt nur einer, wie bei der Grundstufe und Mittelstufe. Und bei dem zweiten Test war ich halt krank. Also ich hatte wirklich Fieber, Husten, alles Mögliche. Das war einfach nicht möglich für mich, den Test zu schreiben. Und dann wurde mir ein super schlechtes Gewissen gemacht deswegen und mir gesagt, ja, du musst die nächsten Tage das nachschreiben. Aber ich hatte halt auch nicht die Energie, eben zu lernen für diese Fragen. Ja, das ist ja besonders wichtig, dass man das dann auch wirklich prüft und nicht einfach nur irgendwie lernt. Und es wurde halt kein Verständnis dafür gezeigt, dass ich den Test später schreiben wollte, sondern eben einfach nur Druck gemacht. Man sollte gehorchen und diesen Test schreiben. Und dann habe ich gemerkt, dass die da wirklich keine Rücksicht nehmen auf Leute, die krank sind oder nicht kommen können oder sonst irgendwelche Schwierigkeiten haben. Ich habe mich dann quasi geweigert, diesen Test eben an dem Tag zu schreiben, wo sie gesagt haben. Sie haben gesagt, ja, morgen wäre meine letzte Chance. Und ich habe gesagt, nee, wer sagt mir das? Also seid ihr meine Chefs? Nein. Und daraufhin wurden mir halt nur noch Bibelverse geschickt. Ja, was mit denen passiert, die eben nicht mitziehen. Also wirklich reihenweise nur noch Bibelverse. Und dann habe ich einfach gemerkt, nee, das ist mir zu psycho. Also das ist jetzt nicht nur einfach irgendeine Glaubensgemeinschaft, die halt irgendwelche Tests schreibt. Die nehmen das halt richtig ernst, was die da machen. Ja, keine Rücksicht auf Verluste. Hab dann halt quasi einfach versucht, den Kontakt zu den Leuten komplett abzubrechen. Aber natürlich kamen da schon wieder Versuche, ja, ob man nicht zum Gottesdienst kommen will. Stattdessen, ich müsste ja gar nicht mehr den Kurs machen. Die wollten mich aber trotzdem, früher oder später hätten sie es nochmal versucht.
Zum Thema Rückgewinnung kennt auch Jenny Neumann von der Berliner Sekteninfo einige Beispiele aus ihrer Praxis.
Also uns ist schon bekannt geworden, wenn Menschen sich von der Gruppe abkehren wollten, dass sie dauerhaft nach und nach immer noch kontaktiert wurden, dass über unterschiedliche Medien in unterschiedlicher Qualität. Also das reicht von regelmäßigen WhatsApp-Schreiben, SMS-Schreiben, komm nicht von deinem Weg ab, du hast uns fehlverstanden, wir vermissen dich, bleib dran. Wir hatten aber auch einen einzelnen Fall im Jahr 2019, wo eine junge Frau immer auf dem Weg zur Arbeit abgefangen wurde oder in der Straßenbahn nochmal angesprochen wurde. Die wechselte dann auch ihren Wohnort, weil es ihr einfach zu prekär war. Also so dieses Zurückholen, das Einsammeln, ich sag's mal biblisch, der verlorenen Schafe, ist schon eine Praktik von Xinjiang-ji.
Und wenn man sich über solche Praktiken beschweren will, an wen wendet man sich denn dann bei Xinjiang-ji?
Ich bin im Moment, haben wir oder habe ich versucht, sozusagen mal irgendwie einen Kontakt einfach in petto zu haben, falls zum Beispiel das Gesundheitsamt in Frankfurt aufgrund der Coronavirus-Hintergründe Fragen an Gemeinden von Xinjiang-ji hat. Und es ist gar nicht so einfach, weil man gar nicht weiß, wo sie eigentlich sitzen. Also man kann da nur versuchen, mit Aussagen von ehemaligen Mitgliedern, von Angehörigen, zu gucken, irgendwie da überhaupt einen Kontakt zu bekommen. Ich nenne Ihnen mal so ein Beispiel. Es gab vor einiger Zeit eine Berichterstattung des Hessischen Rundfunks über Xinjiang-ji und die wollten natürlich auch aufgrund journalistischer Sorgfaltspflicht, und ich habe sie da auch sehr ermutigt zu, einmal mit Xinjiang-ji Verantwortlichen über die Hintergründe sprechen. Es gab eine E-Mail-Adresse, mit der man Kontakt haben konnte zu einer sogenannten Deutschland-Zion-Gemeinde. Also auch da ist erstmal nicht ersichtlich irgendwie, dass es sich um Xinjiang-ji handelt. Und der dortige Leiter hat sich dann mit diesem HR-Team, nachdem es immer wechselnde Absprachen gab und immer nur die Information und die Kommunikation per E-Mail lief, in einem gemieteten Büro getroffen, also nicht in sozusagen offiziellen Räumlichkeiten von Xinjiang-ji, obwohl es die gibt. Also es ist gar nicht so einfach, da überhaupt dran zu kommen. Man kann natürlich versuchen, über ein Vereinsregister oder so an Adressen zu kommen oder an Namen zu kommen, aber dazu müssen sie erstmal die Namen wissen der Fassadengemeinden, mit denen sich Xinjiang-ji hier mit denen Xinjiang-ji hier aktiv ist. Wenn Sie Xinjiang-ji im Vereinsregister eingeben oder im Handelsregister, finden Sie nichts.
Der Coronavirus. Was Dümmeres hätte Xinjiang-ji eigentlich nicht passieren können, oder? So unfreiwillig und unvorteilhaft an die Weltöffentlichkeit zu treten und sich dann noch untereinander mit einer tödlichen Krankheit anzustecken, obwohl man ja die Unsterblichkeit proklamiert.
Da ermitteln jetzt natürlich erstmal die Behörden in Korea, und das ist auch gut so, dass sie das tun, über die Hintergründe. Mehr als 50% der Corona-Infizierten in Südkorea sind, Stand heute zumindest, Mitglieder von Xinjiang-ji. Das heißt, dort ist sozusagen schon, wie ich jetzt neulich gelesen habe, eine Petrischale für den Ausbruch irgendwie des Coronavirus entstanden. Manhili selbst, da gibt es unterschiedliche Äußerungen, hat zum einen gesagt, dass das Coronavirus vom Teufel geschickt worden sei, um die Ausbreitung von Xinjiang-ji zu verhindern. Das ist eine Aussage. Die andere Aussage ist, dass er sich in aller Form entschuldigt hat dafür, sozusagen nicht genug mit den Behörden zusammengearbeitet zu haben, nicht genug dafür getan zu haben, diese Ausbreitung des Coronavirus da zu verhindern. Mittlerweile hat die Stadt Seoul Anklage erhoben bzw. bei der Staatsanwaltschaft eingereicht gegen Manhili und weitere 12 Führungsmitglieder von Xinjiang-ji. Es ist schon sehr dramatisch, was da passiert ist. Ich sag mal, es gibt unterschiedliche Perspektiven darauf. Auf der einen Seite ist es natürlich so, dass ich den Eindruck habe, dass durch diese dramatische Entwicklung tatsächlich dieses Gebäude von Xinjiang-ji droht einzustürzen, weil eben jetzt deutlich geworden ist, dass Xinjiang-ji eben nach außen hin etwas anderes verkörpert, als es nach innen eigentlich ist. Ich nehme aber auch wahr, dass man versucht, diese Kontexte auch wieder innerhalb der Bewegung umzudrehen. Es gibt die Aussage eines führenden Mitgliedes, der sagt, Natürlich konnten unsere Mitglieder, unsere Shincheonji-Mitglieder nicht so an die Öffentlichkeit gehen und sagen, dass sie Shincheonji-Mitglieder sind, weil sie von Kritikern verfolgt werden und sich deswegen nicht trauen, das zu sagen. Ich bin kein Prophet, aber das ist natürlich irgendwie aus einer religionswissenschaftlichen Perspektive extrem interessant, da mal zu sehen, wie sozusagen eine solche Organisation und wie ein solcher Gründer agiert, wenn so ein Kartenhaus des angeblich körperlich unsterblichen Pastors der Endzeit hier doch droht zusammenzubrechen. Und das Interessante ist natürlich zu sehen, was passiert jetzt. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass wir gerade den Anfang vom Ende von Shincheonji erleben.
Mal provokativ gefragt, was ist denn der größte greifbare Vorwurf, den man Shincheonji machen kann? Ich meine, komische soziale Drucksituationen kann es doch auch am Arbeitsplatz geben, in der Clique, in der evangelischen Kirchengemeinde.
Also das größte Problem bei Shincheonji in Deutschland ist, dass sie mit Tarnung und Täuschung agieren. Ich sag mal so, wir sind ja, haben ja Gott sei Dank die Religionsfreiheit und jeder kann in Deutschland glauben, was sie oder er will. Und wenn jemand daran glaubt, dass man hier Lieder der verheißene Pastor der Endzeit ist, dann soll man das tun. Das Problem ist natürlich, dass Shincheonji immer mit Fassadenorganisationen agiert, dass sie nicht transparent machen, wer sie eigentlich sind. Und wenn ich mich in einen Bibelkurs begebe, dann muss ich wissen, wer eigentlich dahinter steht. Ich sag mal, ich nenne ein Beispiel irgendwie. Wir haben große inhaltliche Differenzen und große Kritikpunkte immer wieder an den Zeugen Jehovas. Die missionieren auch. Die stehen an vielen Ecken von belebten Plätzen, die gehen von Haus zu Haus. Aber die sagen immer transparent, wer sie sind.
Herr Koch berät und betreut ja Shincheonji Aussteigewillige oder bereits Ausgestiegene. Was kommen denn für Leute zu Ihnen, Herr Koch?
Also ich habe ja wirklich relativ viele Menschen begleitet und beraten. Allein im letzten Jahr sind es an die 60 Fälle gewesen. Das ist auch tatsächlich deutlich gestiegen seit Jahren. Und da haben sie natürlich alle Bandbreiten. Also sie haben sozusagen den milden Verlauf, sage ich mal, von Menschen, die relativ schnell merken, um was für eine Gruppierung sich handelt und es sich handelt und die relativ schnell auch aussteigen und den Dreh bekommen. Es gibt Fälle, wo Menschen sozusagen psychisch tatsächlich abgedriftet sind und in so eine Art Parallelwelt gerutscht sind, die sozusagen völlig jenseits der, also einer Alltagsbewältigung gewesen sind, weil sie von morgens 6 Uhr bis spät in die Nacht bis 2 Uhr, 3 Uhr in diesen Kontexten von Shincheonji verbracht haben. Also es gibt Tagesabläufe, wo man morgens um 6 Uhr mit der Frühbelehrung begonnen hat, bis 8 Uhr das Ganze getan hat, dann seiner entweder einer Arbeit nachgegangen ist oder studiert hat, dann ab 15 Uhr missioniert hat, ab 18 Uhr dann wieder in den Centern gewesen ist und das Ganze bis spät in die Nacht. Es gibt, also ich gehe sozusagen mal in der Dramatik, in der Dramaturgieleiter weiter nach oben. Es gibt Menschen, die komplett ihren Job aufgegeben haben, Ärzte, Anwälte, die dann irgendwann bei DM an der Kasse gesessen haben oder als UPS-Fahrer gearbeitet haben, um sozusagen ein bisschen noch ihren Lebensunterhalt zu finanzieren, aber ihr komplettes Leben über Bord geworfen haben, um nur noch für Shincheonji aktiv zu sein. Bis hin eben zu Partnerschaftsabbrüchen, Familienabbrüchen. Also ich muss wirklich sagen, das, was ich in der Beratungsarbeit im Kontext von Shincheonji erlebt habe, ist tatsächlich sehr dramatisch, weil es auch relativ schnell geht. Also in der Regel ist es so, und sie haben in den letzten, sage ich mal, Jahren immer mehr angezogen, dass man tatsächlich innerhalb der ersten 2, 3 Monate eine sehr starke Wesensveränderung stattfindet beziehungsweise bemerkt im sozialen Umfeld von Shincheonji-Anhängern, die eben dann ihre sozialen Kontakte aufgeben, auch finanziell gucken, dass sie Finanzen zusammenbekommen von Verwandten oder so, um die in Shinjeonji zu investieren, immer wieder auch in die Kurse und in die Aktionen, die dort vonstatten gehen. Also diese Verläufe sind tatsächlich sehr, sehr dramatisch.
Und wie helfen Sie denen? Was raten Sie denen?
Also auch das ist unterschiedlich, in welchem Stadium sie sind. Also oftmals brauchen sie erstmal viel Information. Um was für eine Gruppe handelt es sich eigentlich? Was steht da eigentlich dahinter? Oftmals tut es auch gut zu hören, ich bin da nicht alleine. Also es gibt ganz viele andere irgendwie, die in einer ähnlichen Situation sind, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben und sich da austauschen zu können, dass man einfach irgendwie miteinander spricht. Und es ist oftmals so, dass wichtig ist, das soziale System außerhalb von Shinjeonji sowohl zu informieren als auch zu stärken. Also dass man einfach auch merkt, da gibt es Menschen irgendwie außerhalb dieses Sozialsystems, die für mich da sind, die mich auch wieder so annehmen, wie ich bin, und die mir vor allen Dingen keine Vorwürfe machen. Und oftmals ist es auch so, dass dieser Hintergrund mit Shinjeonji und die Erfahrung mit Shinjeonji manchmal so schambehaftet sind. Also so dieses im Nachhinein, wie konnte ich eigentlich da reingeraten? Aber ich sage dann immer, da muss man sich überhaupt nicht für schämen. Das ist, wie gesagt, ich sage das immer wieder irgendwie, ein System von Tarnung und Täuschung. Und kein Mensch konnte irgendwie etwas dafür oder ist da irgendwie schuldhaft irgendwie reingeraten. Das bringt oftmals auch sozusagen so eine Erleichterung.
Und so schließt sich der Kreis, denn in einem TV-Beitrag über Shinjeonji-Aussteiger erkennt sich Sophie Reinisch wieder und nimmt ebenfalls Kontakt mit Herrn Koch auf.
Ach, ich kann mich kaum noch dran erinnern, aber auf jeden Fall habe ich geschrieben, dass ich schnellstmöglich einen Termin brauche. Einfach weil es einen erstmal so quält, dieser Ausstieg. Man ist auch noch hin und her gerissen, selbst wenn man sich entscheidet, auszusteigen, weil man merkt, das tut einem nicht gut. Weil die Lehre eigentlich noch fest eigentlich in einem sitzt. Ja, es gibt nur diese eine Wahrheit und deswegen, ich war ganz froh, dass er zeitnah einen Termin für mich hatte und ich dann gesehen habe, was ich allem entgangen bin. Also der hat mir dann die ganzen Dokumente gezeigt, die er so hat.
Was
weißt du,
Dokumente?
Ja, so diese ganzen Verträge, die dann kommen, wenn man da eintreten soll, diese Beitrittserklärungen für diese Friedensorganisation oder irgendwelche Schwüre oder so, die da einem abnehmen.
Am Ende unseres Gesprächs habe ich Sophie gefragt, was sie denn für bleibende Schäden von ihrer Zeit bei Shinjeonji davongetragen hat oder welches Resümee sie zieht.
Also im Endeffekt bin ich daraus stärker rausgegangen. Also am Anfang war es natürlich sehr enttäuschend, da rauszugehen und zu merken, ja, die haben mich alle belogen, mir Freundschaft vorgespielt. Aber man ist jetzt eine Erfahrung reicher. Also ich lebe meinen Glauben jetzt für mich alleine. Also ich lasse mich nicht mehr von irgendwelchen anderen beeinflussen und damit geht es mir ganz gut.
Jetzt gibt's sicher etliche Leute, die nach der Folge sagen, ach, ich bin weder besonders christlich noch bibelbegeistert und unsere Gesellschaft wird doch eh immer säkularer. Shinjeonji betrifft mich doch gar nicht. Aber jetzt hören wir mal Jenny Neumann von der Berliner Sekteninfo etwas genauer zu, wenn sie über die Gefahren von Shinjeonji spricht. Und vielleicht fallen einem gegen Ende auch Parallelen zu anderen vereinnehmenden Gruppierungen oder Vereinen auf, die einem auch als Nicht-Bibelfan durchaus begegnen können, sei es politisch, ideologisch oder einfach nur durch Gruppenzwang ausgelöst.
Das könnte hochgradig schwierig werden, wenn es dazu führt, dass Menschen sich für unsterblich, körperlich unsterblich halten und beispielsweise nicht mehr den Arzt aufsuchen oder sich schulmedizinisch behandeln lassen. Das ist der eine Aspekt. Wenn wir dann nochmal aus unserer Perspektive hier in der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie drauf gucken, was macht das eventuell mit Schutzbefohlenen, mit Kindern? Das ist eine große Problematik. Und ein ganz großer Aspekt ist die zeitliche Vereinnahmung, die diese Gruppe von ihren Mitgliedern fordert. Das heißt, so ein Bibelkurs kann bis zu 5-mal in der Woche stattfinden. Dann kommt noch Gemeindearbeit dazu. Der Missionierungsauftrag steht ganz, ganz oben. Man muss weiter Früchte bringen, ja, und Früchte ernten sozusagen. Dass Menschen dann keine Möglichkeit mehr haben, außerhalb der Gruppe in Kontakt zu kommen. Also nicht mehr Perspektivwechsel einzunehmen, mit Menschen, die eine andere Sicht auf die Dinge haben, ins Gespräch zu kommen. Und dann entstehen einfach wahnsinnige Feindbilder. Ne? Und diese Gruppe arbeitet mit einem dualistischen Weltbild. Es gibt nur die Guten, das sind die Shinjonji-Mitglieder. Und dann gibt es die, die im Schwefelpfuhl der Hölle Qualen leiden werden. Das sind alle wir, die nicht dazugehören. Und das ist schon für eine pluralistische und demokratische Gesellschaft eine Problematik.
Wir gegen sie, gut gegen böse. Vielleicht ist das ja die eigentliche Volkskrankheit. Vielleicht ist das auch die Lehre, die wir aus konfliktträchtigen Gruppen wie Shinjonji ziehen können. Vielleicht denken wir aber auch viel praktischer und überlegen, wie wir Leuten helfen können, die sich zu sehr von antagonistischen, dualistischen Systemen haben vereinnahmen lassen. Deshalb will ich zum Abschluss aus dem Gesprächsleitfaden für Angehörige und Freunde der Berliner Leitstelle für Sektenfragen zitieren. Vielleicht kann man ja auch was für den Alltag draus ziehen. Liebe macht blind. Und wenn der Anfangszustand in einer spirituellen Gemeinschaft irgendwie beschrieben werden kann, dann wird häufig das Bild des Verliebtseins verwendet. Begeistert, euphorisiert und wie aufgezogen marschiert Ihr Angehöriger in eine bessere Zukunft. Und Sie benötigen sehr viel Fingerspitzengefühl, um diesen Weg zu entzaubern. Insekten ist eine Wakeword-Produktion. Moderation, Drehbuch und Regie Bernie Meyer. Redaktion und Drehbücher Laura Ewert. Sounddesign und Produktion Philipp Klauer und Bernie Meyer. Musik Bernie Meyer. Sprecherin Laura Ewert.
Noch mehr Folgen dieses Podcasts findest du kostenlos auf RTL+.